Also, diese Gebrauchsanleitung zeigt uns die Zielsetzung des Erfinders auf und sie hilft uns ganz konkret zu verstehen, wie das Gerät richtig eingesetzt werden muss. Wir sind uns dann gemeinsam bewusst geworden, dass wir auch als Christen durchaus eine Gebrauchsanleitung für unser irdisches Leben benötigen. Es ist uns bewusst geworden, dass uns Gott nicht einfach so hilf- und führungslos als führungslose Geschöpfe in diese verrückte, ich darf das bewusst sagen, verrückte Welt gesandt hat. Nein, im Gegenteil, wir haben gesehen, dass die Bibel ein äußerst weises Buch ist, das obwohl vor langer, langer, langer Zeit geschrieben, es auch heute noch sehr aktuell ist. Wir durften dabei erfahren, dass gerade das Buch Nehemia durchaus eine äußerst effiziente, sehr praktische Gebrauchsanleitung für unseren Alltag darstellt. Aufgrund von Nehemias Leben, seinem Handeln beim Wiederaufbau der Stadtmauer in Jerusalem, schauen wir in dieser Predigtserie gemeinsam an, was uns Gott durch diesen Bibeltext so praktisch als Gebrauchsanleitung für unser persönliches Leben, für unser Leben als Christen mit auf den Weg geben will. Letzten Sonntag sind wir gemeinsam in die Geschichte des Maueraufbaus eingestiegen, in Jerusalem. Wir haben dabei Nehemia nicht nur als mutigen, sondern als sehr weisen und vor allem auch als gottesfürchtigen Führer kennengelernt. Folgende Punkte haben uns dabei unter dem ersten Hauptpunkt der Vorbereitungsphase auf die richtige Einstellung, die unter dem Titel die Vorbereitungsphase auf die richtige Einstellung kommt es an. Das war der Titel der letzten Sonntag. Folgende vier Punkte haben wir gemeinsam angeschaut. Ich werde das immer jedem Predigt wieder kurz wiederholen, weil für mich ist das Ganze die Gebrauchsanleitung. Also wir haben miteinander angeschaut, dass Nehemia nie nach Jerusalem gegangen wäre, um diese Stadtmauer wieder aufzubauen, wenn er nicht ein großes Interesse an seinen Mitmenschen gehabt hätte. Und Isabella hat gesagt, das ist mein Merkmal, wie ich mir das merke, man muss Menschen mögen. Erster Punkt haben wir letzten Sonntag angeschaut. Zweiter Punkt, Nehemia wandte sich zuallererst vor Gott und tat Buße. Er tat Buße für sein Leben, aber insbesondere auch für alle Sünden des Volkes Israel. Er überlegte sich, wie seine Verbindung und die Verbindung Israels zu Gott war. Und wir haben festgehalten, Gebet und Buße kommt vor der Action, vor dem Handeln. Dritter Punkt, Dankbarkeit und Ehrfurcht Gott gegenüber. Bevor Nehemia irgendwie in Aktion getreten ist, hat er sich in Anbetracht der großen Herausforderung, die vor ihm stand, daran erinnert, was Gott schon alles Großes am Volk Israel gemacht hat. Er hat sich daran erinnert, an Gottes Verheißungen. Und das hat ihm dann die Kraft gegeben, die Dankbarkeit Gott gegenüber, die verändert den Blickwinkel. Weil wir dann nicht mehr auf unsere leeren Hände, auf unsere Schwachheit sehen, sondern wir sehen auf die Größe Gottes. Und das hat ihm die Kraft gegeben, sich an diese große Herausforderung heranzuwagen. Vierter Punkt, Bescheidenheit ist eine wertvolle Tugend. Nehemia posaunte nicht heraus, hey, der König hat mir die Vollmacht gegeben, Gott hat mich beauftragt. Er war ganz bescheiden. Ganz im Stillen, in großer Demut, hat er sich an die Aufgabe herangemacht. Und wir haben festgehalten, Bescheidenheit ist durchaus eine wertvolle Tugend, die uns auch vor Stolz schützen kann. So, das war der letzte Sonntag für die, die es vergessen haben oder die es noch nicht gehört haben. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir gehen in die Umsetzungsphase. Zielgerichtet vorgehen, das ist der zweite Predigtteil. Ich hoffe sehr und ich möchte wirklich auch jetzt dafür beten, dass das Ganze nicht einfach, dass ihr das versteht, um was es mir geht. Ich bin ja vom Berufs her Geschäftsmann. Und ich denke natürlich sehr stark als Geschäftsmann. Und diese ganze Predigt, alles was hier steht, das ist für mich nicht irgendwie eine Theorie, sondern ich versuche das so im Alltag zu leben. Und deshalb, wenn es ein bisschen zu fest geschäftsmäßig tönt, bitte ich um Entschuldigung. Aber ich sage euch eins, das könnt ihr nicht nur, dieses Vorgehen, diese Gebrauchsanleitung, könnt ihr nicht nur im Geschäftsleben brauchen, sondern ganz persönlich in eurem privaten Umfeld, in eurem Leben, in meinem Leben. Also es geht, bitte stellt nicht einfach ab und sagt jetzt, ja, das geht nur für Geschäftsleute, jetzt kann ich hier oben abstellen, betrifft mich nicht. Ich sage euch ganz klar, ihr könnt das auch für euch im Alltag anwenden. Gut, lasst mich bitte dafür beten, dass Jesus wirklich unsere Herzen jetzt öffnet. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen. Ich danke dir für dein Wort, wo so wahnsinnig viel Weisheit drin enthalten ist. Ich danke dir für die Kraft, die aus deinem Wort kommt. Und ich danke dir, dass du Nehemia befähigt hast und dass dieser Nehemia, der so vor 2500 Jahren gelebt hat, auch heute noch uns etwas zu sagen hat. Bitte schenk uns jetzt das nötige Verständnis und offene Herzen. Ich danke dir. Amen. Alle die, die die Bibel dabei haben, könnt ihr bitte den Nehemia öffnen. Für alle, die keine Bibel haben, ich gehe mal davon aus, dass die, die am letzten Sonntag hier waren, die haben meinen Flyer wieder mitgenommen und sonst hat es Flyer aufliegen, es hat noch andere Flyer am Eingang. Und die ganze Predigt, alle drei Predigten zusammengefasst, habt ihr auch in einer kleinen Broschüre, habe ich im Eingang aufgelegt. Also, wir kommen zusammen zum ersten Teil dieser Umsetzungsphase. Jede Ziel- und Strategiefestlegung bedarf einer Analyse. Und wir schauen uns in Nehemia Kapitel 2 die Vers 13 bis 15 an. Ich zitiere. Und ich ritt zum Daltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinaus und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Seht ihr, ich habe in den letzten Jahren in verschiedensten Firmen bei der Erstellung einer Strategie mitgearbeitet. Und zu Beginn jeder Strategie muss zuerst eine Analyse erstellt werden. Im Geschäftsleben würde man jetzt sagen, sich die Frage stellen, wer sind meine Kunden? Was sind die Bedürfnisse meiner Kunden? Wo sind meine Märkte, wo ich meine Produkte, meine Dienstleistung anbieten will? Was kann ich meinen Kunden für einen Nutzen bringen? Bevor ich mich an die Lösung einer Aufgabe heranmache, bevor ich mir überlege, wie ich die mir gestellte Aufgabe lösen kann, muss ich doch zuerst die Aufgabe verstehen. Genauso erging es Nehemia. Wo liegt das Problem genau? Was sind die Bedürfnisse meines Gegenübers? Was bewegt ihn? Was steht ihm im Wege? Was sind meine Möglichkeiten? Wenn deine Firma, warum auch immer, eventuell sogar aufgrund der ganzen Lockdown-Phase, Corona, lässt grüßen, in einer Krise ist, seht ihr, da musst du handeln. Keine Frage. Kannst nicht einfach so machen. Nein, du musst handeln. Aber bevor du Entscheidungen triffst, erstelle zuerst möglichst eine genaue Analyse der aktuellen Lage und deiner Möglichkeiten. Auch ein Beziehungskonflikt mit deiner Frau, mit deinem Nachbarn, der kann nicht einfach bewältigt werden, wenn ich mir keine Gedanken darüber mache, was die Bedürfnisse meines Partners sind. Was ist seine Motivation? Was beschäftigt ihn? Wo gibt es Konfliktpotenzial? Was habe ich eventuell falsch gemacht? Habe ich selber Fehler gemacht? Seht ihr, deshalb braucht es zuerst eine Situationsanalyse. Das ist der erste Punkt. Wenn du in einer Lebenskrise steckst, nützt dir das Losstürmen nichts, wenn du dir nicht in aller Ruhe darüber Gedanken über die möglichen Ursachen machst. Aus eigener Erfahrung kann ich nur wärmstens anraten, halte deine Gedanken schriftlich fest. Warum nicht eine kleine Zeichnung machen der Situation? Man sagt dem heute noch in so einem Neudeutsch ein Mindmap erstellen, also ein Gedankenbild, wo man sich hinsetzt und mal überlegt, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Gedanken? Wie ist meine Situation? Wo sind meine Probleme? Und so weiter und so fort. Nehemia nahm sich die notwendige Zeit für eine detaillierte Analyse des Zustandes der Stadtmauer. Dazu ging er vor Ort, also das kannst du nicht auf Distanz machen. Er schaute alles persönlich mit seinen eigenen Augen an und machte sich ein Bild vom Schaden. Das war der erste Punkt. Und den halten wir deshalb fest. Nehemia startete sein großes Vorhaben, indem er sich vor Ort ein genaues Bild der Situation machte. Jede Zielfestlegung bedarf vorgängig einer Analyse. Versteht ihr, was ich meine? Ist es nicht zu fest geschäftlich gesehen? Zweiter Punkt. Es braucht eine Zielfestlegung, eine Strategieerarbeitung. Und dann ist die Kommunikation entscheidend. Im Vers 2,16 lesen wir von Nehemia: Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt! Lasst uns die Mauern wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Nachdem sich Nehemia also vor Ort ein genaues Bild des Schadens gemacht hatte, hatte er ein klares Ziel. Und er legte sich eine Strategie zurecht, wie er dieses Ziel erreichen konnte. Ja, wichtig. Nehemia setzte sich ein klares Ziel. Er wollte mit der Hilfe seiner Brüder, ausgestattet mit der Vollmacht des Königs, unter Gottes Schutz und Segen die Mauern wieder aufbauen. Dazu legte er sich eine Strategie fest, wie er dieses Ziel erreichen konnte. Ich habe hier einen großen Titel aufgeschrieben in meinem Manuskript. Meine Lieben, Leben heißt Ziele haben. Haben Sie sich für Ihr Leben ein Ziel gesetzt? Wie lautet Ihr persönliches Lebensziel? Wissen Sie, was Sie dieses Jahr erreichen wollen? Schwierige Frage. Ohne dass wir wissen, wohin wir gehen wollen, stöchen wir doch einfach in der Zukunft herum. Nur wer sich im Leben immer wieder Ziele setzt, kommt auch weiter. Es genügt nicht, wenn ich mir für den nächsten schönen Tag einfach vornehme, wandern zu gehen. Nein, ich muss ein klares Ziel festlegen. Nur weil ich sage, ich will wandern gehen, mache ich noch nichts. Also ich muss konkret mir ein Ziel setzen. Dabei ist es aber wichtig, dass dieses Ziel auch erreichbar sein muss. Ganz entscheidend. Es bringt nämlich nichts, wenn ich mir, also zumindest, ich spreche jetzt von mir, für euch ist das etwas anderes, wenn ich mir vornehme, am nächsten Sonntag wandern zu gehen, ich will den Mount Everest besteigen, dann sage ich euch, das ist zwar ein schönes Ziel, aber ein sehr unrealistisches Ziel. Zumindest für mich persönlich ist dieses Ziel nicht erreichbar. Aufgrund meiner persönlichen Konstitution, zum Beispiel auch aufgrund der Ausrüstung oder der zur Verfügung stehenden Zeit. Als Christen legen wir uns immer wieder Lebensziele. Aber das ist das große Privileg, meine Lieben, das wir haben. Wir müssen diese Ziele nicht alleine festlegen. Es ist unabdingbar, dass ich meine Ziele mit Gott abstimme. Was ist Gottes Sinn für mein Leben? Hat er einen Auftrag für mich? Wo und wie sieht Gott mich? Leben heißt Ziele haben. Jede Zielerreichung bedarf auch der Festlegung, wie ich zu diesem Ziel kommen kann. Es braucht deshalb nicht nur das Ziel, es braucht eine Strategie, die festlegt, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Wenn ich jeweils in einem Team, in einer Firma die Wichtigkeit einer Strategiefestlegung erklären will, zeige ich meistens aufgrund eines Beispielbildes auf, dass wir uns gemeinsam bewusst sein müssen, welchen Berg wollen wir besteigen. Erster Punkt, Zielfestlegung. Das ist die Zielfestlegung. Dass wir nachher gemeinsam festlegen müssen, wie wir auf diesen Berg hinaufkommen. Wir müssen uns überlegen und festlegen, welche Ausrüstung brauchen wir. Wie viel Zeit benötigen wir? Dieser Zeitfaktor ist entscheidend, welcher Proviant nehmen wir mit. Brauchen wir ein Zelt zum Übernachten? Machen wir das an einem Tag? Versteht ihr? Also das Ziel allein genügt nicht. Ich muss mir überlegen, wie ich zu diesem Ziel kommen kann, wie ich es erreichen kann. Man sagt dem, das ist die Erarbeitung der Strategie. Und jetzt denke ich, es ist uns allen klar, wenn das Ziel und die Strategie nur mir alleine bekannt ist, aber meinem Team nicht, nützt das etwas? Nein. Und deshalb ist eine transparente, offene, ehrliche Kommunikation ganz entscheidend wichtig. Wir müssen alle am gleichen Strick ziehen. Seht ihr, wenn Hans-Jörg Sprenger oder die Ältesten hier sich ein Ziel für die Gemeinde festlegen und sich überlegen, wie können sie dieses Ziel erreichen, aber ihr wisst nichts davon, dann bringt das überhaupt nichts. Und deshalb ist es so entscheidend, auch in einer Gemeinde oder in einer Firma, in einer Beziehung, dass ich mein Denken, meine Ziele, meine Strategie auch kommuniziere. Und ich habe mir hier einen wichtigen Satz aufgeschrieben, das ist jetzt wirklich eine Erkenntnis aus meinem eigenen Leben. Eine meiner wichtigsten Lebenserkenntnisse besteht darin, dass die Menschheit noch nie so gute Kommunikationsmittel wie heute hatte. Aber trotzdem, eines der größten Probleme der Menschheit darin besteht, dass sie aneinander vorbeireden. Na klar, irgendwo habe ich da mein Handy gehabt. Ich kann natürlich meiner Frau per WhatsApp schreiben, was mein Wochenziel ist. Ich kann meinem Arbeitskollegen, der im gleichen Büro oder im Büro nebenan sitzt, eine E-Mail schicken und meine Gedanken weitergeben. Persönlich bin ich der Meinung, dass eine offene, persönliche Kommunikation meiner Ziele immer noch entscheidend wichtig ist. Und ich habe mir dann, weil ich ja diese Gedanken auch in der Corona-Zeit, der Lockdown-Zeit immer wieder hervorgeholt habe und daran gearbeitet habe, habe ich mir aufgeschrieben, gerade in den letzten Wochen und Monaten haben wir von verschiedenen Regierungen diesbezüglich starke, unterschiedliche Vorgehensweisen erlebt. Die einen hatten eine klare Strategie. Was machen wir? Die anderen veränderten ihre Strategie von Tag zu Tag. Die einen kommunizierten ihre Strategie. Und zwar auch so, dass es das Volk verstehen konnte. Mündlich und schriftlich. Andere wiederum, zumeist diktatorische oder sehr egozentrische Leiter, ich sage jetzt keine Namen, haben überhaupt nicht verstanden, wie wichtig die Kommunikation ihrer Gedanken und Entscheidungen gewesen wären. Entsprechend sind dann die verschiedenen Länder auch ganz unterschiedlich mit der Krise umgegangen. Und die Schäden sind entsprechend auch unterschiedlich groß ausgefallen. Mir fällt immer wieder auf, dass es gerade auch in vielen Firmen, aber durchaus auch in Kirchgemeinden, oftmals an einer klaren Zielfestlegung und an einer entsprechenden Strategie fehlt. Manchmal hat man auch ein Ziel, gibt es sogar eine Strategie, aber niemand versteht sie. Oder sie wird eben nicht kommuniziert. Und deshalb, wenn wir Nehemias Weg anschauen, ist das für mich, ich habe aus seinem Leben, aus dem Wort herausgeholt, wie wichtig das ist, dass wir ein Ziel festlegen. Nehemia hat ein Ziel festgelegt. Er hat eine Strategie gemacht, wie erreichen wir dieses Ziel. Und dann ist er vors Volk herangetreten und hat dem Volk kommuniziert. Alle in einem Boot, was wir gemeinsam erreichen wollen. Siebter Punkt, wem die Ehre gebührt. Im Vers 2,18 heißt es, und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Na hallo, ist es nicht normal? Vielleicht, dass ich gerne vielleicht auch mit etwas Stolz versehe, mich selber in den Vordergrund stelle. Vielleicht auch dankbar bin für die Anerkennung, die man mir gegenüberbringt. Persönlich habe ich den Eindruck, dass dies ein sehr heikler, ja durchaus auch ein Wunderpunkt in meinem Leben, vielleicht auch in eurem Leben darstellt. Wir alle sehnen uns doch irgendwie nach Anerkennung und Lob und freuen uns darüber, wenn uns eine Sache gut gelungen ist. Und ich denke auch, bis zu einem gewissen Punkt spricht nichts dagegen. Vielleicht zusammen mit meiner Partnerin, mit meinem Team, mit meiner Gemeinde, dass wir uns freuen, dass wir gemeinsam die gesteckten Ziele erreicht haben. Aber dabei sollte uns immer bewusst sein, dass der Sieg nur dank Gottes Führung, seinem Segen möglich ist. Wenn wir unsere Aufgaben so wie Nehemia mit Gottes Hilfe anpacken, gebührt auch ihm, Gott, die Ehre. Also wenn ich mir bewusst bin, wie schwach ich bin, wie es mir an Weisheit fehlt und ich bitte Gott um Kraft, versteht ihr? Wenn ich heute Morgen da sitze und mir überlege, was machst du eigentlich hier? Was willst du diesen Menschen eigentlich weitergeben? du bist nicht weise, du bist nicht stark und ich bitte Gott darum, dass er mir Weisheit gibt, dass er mir die richtigen Worte gibt. Dann kann ich nicht nachher, wenn jemand kommt und sagt, hast du gut gemacht, sagen, ja, ja, ich bin schon gut. Ich bin schon gut. Nein, ich muss auch Gott die Ehre geben. Und ich habe in meinem Leben immer versucht, wenn wir in einer Firma einen super Jahresabschluss hatten und einen tollen Gewinn ausgewiesen haben, alle zufrieden waren. Und ich durfte dann als Chef des Unternehmens vor den Mitarbeitern das gute Resultat verkünden. Dann habe ich zwar den Mitarbeitern schon gesagt, ihr seid wirklich gut gewesen, ihr wart fleißig, aber bitte vergesst nicht, es war Gott, der seine Hand über dieses Unternehmen gehalten hat, der uns geführt hat, der uns beschützt hat und ihm wollen wir die Ehre geben. Das ist entscheidend hier bei Nehemia. Er sagte ganz klar, er war nicht, obwohl er ja wirklich ein Tausendsassa war und wirklich clever war, der Kerl. Aber er ist vors Volk hin und hat nicht gesagt, hey, habt ihr gesehen, wie gut ich bin? Pah! Nein. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Wem die Ehre gebührt. Wir sollten nicht vergessen, dass alles, ja wirklich alles, was wir als Menschen leisten können, seinen Ursprung in der Begabung durch die Kraft, durch die Weisheit von Gott möglich ist. Und deshalb möchte ich gerne festhalten, als 7. Punkt, Nehemia war sich bewusst, zu was er selber fähig war. Dass er alles Gott verdankte und er suchte nicht seine eigene Ehre, sondern er hob Gott auf den Thron. Ehre, wem Ehre gebührt. Gott allein gebührt unser Dank. 8. Punkt. Und jetzt wird es schwierig, ich sag's euch. Da steht doch im Vers 2,18 auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werkzeug in die Hand. Na also, wir haben gebetet, wir haben Buße getan, wir haben analysiert, wir haben uns ein Ziel gesetzt, eine Strategie erarbeitet und diese Strategie noch kommuniziert. Und jetzt hören wir auf, Hände in den Hosensack. Viele Christen meinen nun, sie können die Umsetzung, die Realisierung guten Gewissens Gott überlassen. Ich sage euch sehr deutlich, mit verschränkten Armen lässt sich weder eine Firma noch eine Gemeinde aufbauen. Schlafend stellt sich der Erfolg in unserem Alltag nicht ein. In Sprüche 6,6 lesen wir, geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh an ihr Tun und lerne von ihr. Leider habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es gerade auch unter den Christen Müßiggänger gibt. Nur weil ich mit Gott unterwegs bin, ist meine Arbeit aber noch lange nicht gemacht. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir eben gerade als Christen eine große Verantwortung dafür haben, dass wir die gesteckten Aufgaben mit viel Weisheit und ebenso viel Fleiß erledigen sollen. Wollt ihr in eurem Umfeld ein Vorbild sein? Dazu braucht es eine gute Haltung, das ist mir bewusst. Es braucht eine richtige Einstellung, ja. Seid aber auch ein Vorbild durch ein hohes Pflichtbewusstsein und einen damit verbundenen Fleiß. Ganz gleich, ob dies nun an eurem Arbeitsplatz, im Verein, wo ihr dabei seid, in der Kirchgemeinde oder wo immer auch ist. Ich bin mir bewusst, dass ich mit dieser Aussage nicht allen Freude bereite. Ich möchte deshalb nachdoppeln mit einer zweiten Aussage aus den Sprüchen. Wer seinen Acker bebaut, wird Brot die Fülle haben. Wer aber nichtigen Dingen nachgeht, ist ein Tor. Gerade in der Corona-Zeit musste ich leider immer wieder feststellen, dass viele gute Ideen nicht von Christen gekommen sind, sondern von der Welt. So hat zum Beispiel die Universität Zürich sofort reagiert und eine telefonische Beratung für Ehepaare angeboten. War ja auch nicht so einfach, wenn auf einmal beide zu Hause arbeiten müssen. Irgendeine Vereinigung von Psychologen hat kostenlose psychologische Beratung angeboten per Telefon für Menschen, die einsam waren oder depressiv waren. Kleines anderes Beispiel, ich durfte in Lenzburg, so wirklich, man hat uns gesagt, wir dürfen nicht mehr zur Tür heraus, konnten wir von einer Studentin profitieren, die für uns den Einkauf erledigt hat. Alles Beispiele von Leuten, die fleißig waren, aber das waren keine Christen. Seht ihr, viele Experten sind sich einig, dass es sich bei der Corona-Krise um die wohl größte globale Krise der Menschheit überhaupt handelt. Und in solch schwierigen Zeiten sind wir vermehrt aufeinander angewiesen. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass wir gerade als Christen eigentlich hier an vorderster Front dabei sein sollten. Sei es im Gebet oder was immer möglich ist, auch im Handeln. Leider muss ich gestehen, dass mir dieses Engagement in dieser schweren Zeit bei vielen Kirchgemeinden gefehlt hat. Wie bitte sind wir Salz auf dieser Erde? Ich spreche natürlich nicht von dieser Gemeinde, ihr versteht mich schon. Aber wie sind wir Salz auf dieser Erde, wenn wir in der schlimmsten Krise, wo die Menschheit drin steht, alle Pastoren auf Kurzarbeit schicken, abtauchen und uns zurückziehen? Also ich denke persönlich, wir sollten gerade als Christen, sollten wir uns in dieser Zeit überlegen, wo können wir Gutes tun? Wo möchte uns Gott einsetzen? Halten wir deshalb als achten Punkt von Gottes Lebensanleitung fest, anpacken und umsetzen ist wichtig. Hätte das Nehemia mit dem Volk Israel nicht gemacht, dann würde die Mauer heute, sie wäre nie gebaut worden. Also, wir kommen schon langsam zum Schluss des zweiten Teils der Predigtserie. Und ich halte hier nochmals kurz fest, was wir bisher gehört haben. Interesse am Schicksal meiner Menschen haben, sonst wäre Nehemia nie gegangen. Vor jeder Handlung beten und Buße tun, das war ihm ein großes Anliegen, bevor er gehandelt hat. Er erinnerte sich an Gottes Verheißung und in Dankbarkeit hat ihn geschützt vor Anfechtungen. Er war bescheiden. Er hat dann begonnen mit einer Situationsanalyse. Er hat Ziele definiert, eine Strategie gemacht, hat sie kommuniziert und er hat allein Gott die Ehre gegeben. Und zum Schluss, ohne Fleiß kein Preis. Wir müssen anpacken und gute Arbeit leisten. Lasst uns, wenn ich darf, dafür beten, dass uns Gott ganz persönlich für unser Leben aufzeigt, welcher dieser acht Punkte eventuell bei mir ein Schwachpunkt ist. Und ich könnte jetzt deinen Balken, Martin, wieder hervorholen und mir überlegen, es geht ja nicht nur um Sünden, es geht auch um Schwachpunkte. Wunderschön, dieser Stein da drin. Was möchte dir Gott heute Morgen aufzeigen? Bist du ein Initiativertyp, der immer gleich losstürmt und vergisst zu beten? Könnte sein. Bist du ein Typ, der selber die Ehre sucht, der bescheiden werden muss? Könnte sein. Bist du ein Typ, der lieber die anderen arbeiten lässt und sich sagt, ja, ich habe ja mir die Gedanken gemacht, ich habe auch gebetet und ich weiß nicht was. Vielleicht ist das ein Wunderpunkt für dich, ich weiß es nicht. Ich möchte einfach dafür beten, dass Gott jedem Einzelnen von uns aufzeigt, so unterschiedlich wie wir sind. Was möchte er dir heute auf den Weg geben? Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so wunderbar geschaffen hast und dass du uns nicht allein in diese Welt gestellt hast, sondern du hast uns die Bibel, deine Gebrauchsanleitung mit auf den Weg gegeben und du weißt, zu was wir fähig sind. Du kennst unser Leben, du kennst unsere Fehler, du kennst unsere Sünden. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach zu jedem Einzelnen hier Anwesenden sprichst und ihm aufzeigst, wo Handlungsbedarf, welchen Handlungsbedarf es gibt. Danke, Jesus, hast du so viel Geduld mit mir, mit uns, mit jedem von uns. Danke, können wir nicht durch Leistung in den Himmel kommen, sondern allein durch Gnade. Aber wir sind hier auf dieser Welt und du möchtest, dass wir Salz sind und etwas weitergeben. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns dazu befähigst, Salz zu sein, etwas weiterzugeben. Amen. Ich wünsche euch allen eine gute Woche, eine Woche, wo ihr Gottes Gegenwart spürt, eine Woche, in der ihr durch sein Wort und den Heiligen Geist gestärkt werdet. Ich wünsche euch auch, dass ihr spürt, wo wirklich die Herausforderungen in eurem persönlichen Christendasein sind. Beginnt jeden Tag mit Dank Gott gegenüber. Bittet ihn, unseren Schöpfer und Gott darum, euch aufzunehmen.